NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo und willkommen bei unserem Ernährungspodcast Folge 29. Ich bin Julia Fritz, Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik und freue mich, dass ihr da seid. In dieser Folge widmen wir uns einem Thema, das oft im Schatten des weit verbreiteten Übergewichts steht, nämlich dem Untergewicht bei Hunden und Katzen. Woran erkennt man das eigentlich, ob ein Tier wirklich untergewichtig ist und ab wann wird es kritisch? Wir sprechen auch darüber, welche Ursachen dahinter stecken können. Kann falsche Fütterung sein, es können Erkrankungen sein. Oft sind die Gründe auch komplexer oder erfordern einfach einen genaueren Blick. Und es bedeutet eben auch nicht immer nur, dass das Tier einfach nur schlecht frisst. Ihr habt uns wie immer zahlreich eure Fragen zugeschickt. Und die Fachjournalistin Manuela Bauer, die mir hier gegenüber sitzt, wie immer, hat sie im Gepäck dabei. Hallo, liebe Manu.
Hallo, liebe Julia. Ja, das Thema Übergewicht kommt ja in unserem Podcast immer wieder mal zur Sprache. Ne? Das ist ja auch ein Lieblingsthema von dir, ich weiß.
Ja, es ist einfach ein wichtiges Thema. Irgendwie. Ja.
Kann man nicht. Aber es wird gerne verdrängt, habe ich das Gefühl.
Es wird gerne verdrängt, ja. Im Gegensatz zu Untergewicht.
Richtig, das ist ja auch ein großes und sogar ein sehr großes Thema in deiner Praxis.
Also wir haben, ja, ich würde sagen, wir haben mehr Anfragen oder Fälle wegen untergewichtigen Tieren als übergewichtigen Tieren. Obwohl wir ja 60% übergewichtige Tiere haben. Ja, und ich meine, du weißt es auch, wir haben früher auch im Fernsehen mal zusammen was zum Thema Übergewicht gemacht. Wir haben alles Mögliche schon gemacht. Und nie ist aber danach der große Ansturm passiert, dass die Leute sagen, so, mein Tier muss jetzt abnehmen. Und beim Untergewicht ist es so, dass wir das relativ regelmäßig haben. Und da sind auch ganz unterschiedliche Gründe dahinter. Und ich glaube, dass dieses Thema einfach einen anderen Druck ausübt. Ja, weil so Untergewicht, das Tier sieht auch dann natürlich ungesunder aus, sage ich jetzt mal. Übergewicht ist ja schon gesellschaftlich akzeptiert irgendwo, ja, weil man auch so dran gewöhnt ist.
Sag das nicht.
Ja, aber man ist einfach dran gewöhnt, das ja, auch zu sehen. Es gibt auch tatsächlich eine Wahrnehmungsverschiebung, ja, da gibt es sogar Studien dazu, dass dieses ständige Sehen von dazu führt, dass du etwas, was eigentlich nicht normal ist, als normal empfindest. Mhm. Also alles erklärbar, egal. Aber Untergewicht ist natürlich eine andere Sache. Da habe ich auch so das Gefühl, dass da eben auch von den Besitzerseiten da die Sorgen auch wirklich vorhanden sind, ja. Und möglicherweise werden die Besitzer auch häufiger angesprochen, Mensch, was ist mit deinem Hund los oder so. Und man weiß natürlich auch nicht, ob es da jetzt eine Erkrankung vielleicht ist oder was einfach nicht stimmt, ja. Und insofern haben wir das relativ häufig und kann ja schon mal vorab spoilern. Ich weiß nicht, ob dazu eine Frage jetzt kommt, aber wir haben tatsächlich auch gar nicht wenig Fälle, wo die Tiere einfach wirklich nur zu wenig Futter kriegen. Das sind
was?
Dann, ja. Das sind dann immer so die Fälle, die man so feiert, sage ich jetzt mal, weil sie so einfach zu beheben sind und das Tier kerngesund ist. Das sind dann so Vorberichte, dass der Hund vielleicht vorher Trockenfutter gekriegt hat und dann auf Nassfutter umgestellt wurde oder vielleicht auf Barf, also auf ein Futter, was nicht so
gehaltvoll,
energiedicht ist, ja, also was einen höheren Wassergehalt auch hat. Und du kannst ja vom Trockenfutter mal 4 oder 5 sogar den Faktor nehmen, also 100 Gramm Trockenfutter, das ist fast ein halbes Kilo Nassfutter. Und das unterschätzen die Leute manchmal oder denken sich, ja, das kann nicht sein. Und dann brauchst du noch eine Kombination aus vielleicht einem sehr sportlichen Tier oder ein junges Tier, vielleicht nicht kastriert oder eine Rasse, die viele Muskeln hat oder vielleicht auch wenig Bioprän, also nicht so ein dickes Fell, was dann den individuellen Energiebedarf vielleicht noch hebt. Und die Fütterungsempfehlungen, die wir haben, also unsere Orientierungsanker, die sind ja immer für einen Durchschnitt gemacht und auch wohl im Hintergrund, dass ja viele übergewichtige Tiere auch da sind. Das heißt, die sind manchmal auch tatsächlich etwas moderat, also ist gut, ja, aber kann natürlich, wenn du jetzt ein Tier hast, was eben, wie gesagt, vielleicht sportlich, jung, gut bemuskelt, was weiß ich, vielleicht sogar noch ein bisschen zulegen könnte oder so, also so diese, gerade diese jungen Hunde, so Boxer oder sowas oder Wischler, so solche Rassen, und dann kann es halt super schnell passieren, dass du vielleicht die Hälfte von der Fütterungsempfehlung eigentlich obendrauf tun solltest, so, aber wenn du das jetzt als Besitzer, dann denkst du, da stimmt doch irgendwas nicht, das kann doch nicht sein. Und das Gute ist dann jetzt bei uns sozusagen, wir berechnen den Kalorienbedarf, den Kalorienaufnahme, und dann kannst du das sehr schön quantifizieren und kannst halt auch sagen, was ist denn jetzt erklärbar und was nicht. Und wenn du jetzt all solche Faktoren hast, die auch durchaus die Energieaufnahme erhöhen, dann kann das halt tatsächlich mal sein, dass das dann einfach eine ungünstige Konstellation ist, vielleicht dann noch mit einem mageren Futter oder einfach an der Fütterungsempfehlung natürlich orientiert. Und dann
schwupps, bist du im Untergewicht.
Und schwupps ist es so. Und dann nehmen die Tiere halt nicht zu teilweise. Ne? Und das sind schon die Superfälle, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil da einfach alles in Ordnung ist eigentlich. Ne? Und man einfach nur, ja.
Mhm. Genau. Und wir sollten uns ja eigentlich, bei Tieren gibt es ja auch ein Idealgewicht, wie bei uns Menschen auch. Mhm. Da sollten wir uns dran orientieren.
Ja, auch hier interessant eigentlich, dass das Idealgewicht vom Tier gar nicht jedem Besitzer, zumindest aus meiner Erfahrung, auch wirklich bekannt ist. Also wir fragen das in unseren Fragebögen immer ab, weil das Idealgewicht auch die Grundlage ist für alle Berechnungen, was Energiebedarf und Nährstoffbedarf betrifft. Und die Waage ist halt das eine. Also ich finde immer gut, wenn man weiß, was das Idealgewicht ist, dass man irgendwann mal eine Zahl hat. Beim Tierarzt gibt es Waagen und gut, zu Hause ist immer so ein bisschen die Frage, mit einer Personenwaage ist ja nicht immer so einfach. Aber dass man es einfach irgendwann mal wusste oder weiß, was weiß ich, 20 Kilo, damit ist mein Hund best in shape. Ich hätte schon fast gesagt, meine Katze sollte keine 20 Kilo haben.
Garfield hatte das bestimmt.
Unabhängig davon. Hast du aber eben auch dieses Body Condition Score, heißt das. Also es gibt ja bei Menschen diesen BMI, wo du rechnest, ne, ist das noch gesund oder ungesund. Gibt es jetzt nicht gleichermaßen beim Hund, weil wir einfach da viel zu viele, die Größenrange ist zu groß. Ja, es gibt zu viele, gibt die kleinen Hunde mit, weiß ich nicht, 2 Kilo, Chihuahua und die Dogge oder über 70. Da ist beim Menschen nicht so eine ganz große Spanne gegeben. Deswegen gibt es da diesen BMI nicht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Body Condition Score ist ein Schema. Es gibt es mit 5 Punkten, aber typisch hat man dieses 9-Punkte-Schema, wo du dein Tier quasi beurteilst anhand der Körper, ja, Kondition der Form sozusagen. Also es gibt Kriterien, wie sieht das Tier aus und wie sollte es sich anfühlen. Das heißt, du ertastest Knochenpunkte, du beurteilst die Taille, du beurteilst die Bauchlinie. Ich tue das eigentlich immer runterbrechen, sage ich jetzt mal, auf 2 Punkte. Nämlich das eine, dass das Tier, wenn du über den Brustkorb streichelst, mit leichtem Druck, dass du die Rippen fühlen solltest. Das wäre das eine. Solange du die Rippen fühlst, ist es gut. Es gibt natürlich ein paar Rassen, die dürfen etwas schlanker sein, und es gibt auch ein paar Rassen, die dürfen etwas moppeliger sein. Aber so grundsätzlich sollte man trotzdem die Rippen leicht finden können, sage ich jetzt mal. Und das andere ist, wenn du von oben auf dein Tier schaust, gleichermaßen Hund oder Katze, es gilt für beide, dann sollte eine Taille erkennbar sein. Ich sage immer gerne, jedes Tier hat ein Recht auf eine Taille. Auch ein Jack Russell, auch ein Mops, ja, die sind ja oft quadratisch, aber nein, hinter Brustkorb und vor den Hüfthöckern sollte eine leichte Linie sein.
Okay.
Ja? Und wenn diese 2 Kriterien gegeben sind, dann bist du auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Mhm. So. Und man beurteilt dann, jetzt auch tierärztlicherweise, das ist ja auch ein Kriterium, was man mit aufnimmt, so wie das Gewicht, dann eben auch, wenn es zu viel ist oder zu wenig, hast du auch so Abstufungen, wo du dann halt auch sagen kannst, so ab jetzt, hier ist jetzt das Tier
kritisch,
kachektisch, ab hier ist es adipös, also wo du auch so ein bisschen das noch abstufen kannst vom Schweregrad, wenn man jetzt so will. Ja.
Jetzt habe ich das so verstanden, der Body Condition Score, der ist ja für Rassehunden. Und so eine Gewichtsvorgabe, wie sieht es denn dann bei Mischlingen aus,
ja,
oder?
Tatsächlich ist er gar nicht für Rassehunden. Nee? Du hast nur häufig, also man kann die ja frei im Internet googeln, wird auch von diversen Firmen angeboten, immer oft für eine Rasse. Du musst dich halt für einen Hund entscheiden, wenn du dieses Schema machst, ja. Und dann hast du halt, keine Ahnung, ich habe es schon mit Schäferhunden gesehen, mit Labradoren, mit Beagles, allen möglichen. Das heißt aber nicht speziell, dass das jetzt rassebezogen ist, weil es ist das Prinzip ist das gleiche und das gilt für alle Hunde. Das heißt, man nimmt dann nur, was weiß ich, den Labrador sozusagen als Platzhalter oder als Modell.
Verstehe.
Als Modelltier, genau.
Dann sind wir gleich bei der ersten Frage, nämlich Lina möchte wissen, ab wann ist denn ein Tier untergewichtig, woran mache ich das fest, gerade bei Mischlingen oder auch eben Rassehunden, die nicht dem Standard entsprechen?
Ja, also Wir nehmen jetzt nochmal dieses Body Condition Scoring, ja, und du solltest eben die Rippen nur leicht fühlen. Wenn du jetzt darüber gehst und das fühlt sich an wie so ein Klavier, sage ich jetzt mal, ja, oder wenn du auch zum Beispiel die...
Also ein Gerippe.
Ein Gerippe, genau. Oder wenn du jetzt die Wirbelsäule oder die Hüftknochen oder auch die Schulterblätter,
steht
da ist
raus.
Ja diese, diese Knochendings in der Mitte noch, wenn das raussteht, das siehst du natürlich nicht bei allen Hunden, ne, wenn die jetzt auch vielleicht vom Fell her, aber wenn das raussteht oder wenn das stark zu fühlen ist oder wenn es ganz krass wird, hast du auch oben auf dem Kopf in der Mitte, dass du vom Schädel auch diese den Knochen spüren kannst, weil dann die Muskulatur am Kopf schon, aber da sind wir schon, also ich will jetzt nicht sagen jenseits, aber manchmal auch bei älteren Hunden, wenn die Muskulatur verlieren, dass
die
du das schon ein bisschen,
genau,
dass einfach da die Muskelmasse abnimmt. So, und die goldene Mitte, oder das Richtige ist ja wie so oft, die goldene Mitte, das heißt, ich habe ja gesagt, es gibt 9 Punkte, 9 Punkte bei diesem Body Condition Score und das, was normal ist, ist 4 und 5. So, also die Mitte. Dann hast du natürlich Rassen, die etwas, wie schon gesagt, Windhunde oder so, die dürfen ein bisschen schlanker sein. Ein Labrador, wahrscheinlich jetzt strategisch schlecht, das zu sagen, dass der darf nicht moppeliger sein, aber der hat halt, der fühlt sich anders an. Du bist
schon auf der falschen Spur.
Ja, ich bin schon falsch abgebogen. So, und wenn das dann da drunter ist, eine 3, da werden die dann schon richtig dünn. So. Und ab dem Bereich ist es dann zu hinterfragen. Ich meine, es gibt in manchen Bereichen jetzt gerade so Windhunde oder Sporthunde oder auch manchmal bei Zuchthunden, dass die bewusst etwas schlanker gehalten werden. Ne?
Da haben wir auch noch ein paar Fragen dazu.
Ah, sehr gut.
Ja,
okay.
Speziell zu den Windhunden.
Ja. Aber mager oder abmagern ist natürlich. Aber ich kann euch nur empfehlen, googelt es mal, Body Condition Score, schaut euch das mal an. Vielleicht nehmt ihr euch einfach mal euren Hund direkt hier an die Seite oder vielleicht sitzt er neben euch und schaut mal, wie sich euer Tier anfühlt, an den Rippen, Hüfthöcker. So, das ist eigentlich recht einfach. Und dann kriegt man auch mal ein Gefühl dafür. Mm. Man krault die ja eh den ganzen Tag, aber natürlich nicht mit der Intention, die Speckschicht zu messen.
Lina hat noch eine zweite Frage. Mhm. Wenn jetzt das Tier im Untergewichtbereich ist, kann man einfach ein Welpenfutter geben, damit der Hund zunimmt? Und ist es dann auch bedarfsgerecht? Eigentlich kein schlechter Ansatz, oder?
Also ich würde da eher ein High-Energy-Futter oder sowas nehmen oder für Sporthunde, die dann etwas fetter sind. Also die einzige Chance, die du hast, ein Futter energiereicher zu machen, ist, indem du mehr Fett reinpackst. Weil Fett doppelt so viel Kalorien hat wie Eiweiß oder Kohlenhydrate. 1 Gramm Fett hat circa 9 Kalorien, 1 Gramm Eiweiß oder 1 Gramm Kohlenhydrate, Stärke, hat circa 4 Kalorien. So. Das heißt, ein Welpenfutter ist jetzt nicht speziell besonders fettreich. Ja, und die Welpen fressen auch in der Regel einfach mehr, weil sie halt für diesen Wachstum noch einen zusätzlichen Bedarf an Kalorien haben, was der ausgewachsene Hund nicht hat. Das heißt, ein Welpenfutter zu geben, ist von der Idee schon interessant, aber wahrscheinlich nicht zielführend genug. Und ein konkretes Welpenfutter ist auch im Bereich von den Mineralstoffen häufig auch etwas höher, weil die ja für Knochenbau und so noch bisschen mehr Kalzium brauchen. Nicht immer, das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, macht auch unterm Strich nicht den riesen Unterschied. Also du kannst einem erwachsenen Hund durchaus ein Welpenfutter geben, ohne
würde
ihm zu schaden.
Genau.
Ja?
Er sagt ja bedarfsgerecht, hat
genau.
Er gefragt. Ja.
Aber es ist natürlich, drüber. So. Aber im Sinne Peppeln wäre da ein anderes Futter, was jetzt eher für so Sporthunde, Leistungshunde gedacht ist, günstiger. Oder man ergänzt einfach das Futter, was man hat, mit Fett.
Und also Öle?
Öle
auch?
Oder Schmalz, ja. Könntest auch Butter nehmen. Also da ist eigentlich der Fantasie keine Grenze gesetzt, was jetzt die Fettquellen betrifft.
Wäre das Teig. Okay? Weil ich Schmalz, denke ich, an Schweineschmalz?
Grundsätzlich ja, ginge das schon, genau. Also rohes Schweinefleisch ist ja das Thema, was man nicht verfüttern sollte, aber das ist jetzt, genau. Aber ja, man kann. Genau, das wäre so die Möglichkeit.
Mhm. Wenn ich zunehmen will, ich weiß genau, wie es funktioniert. Also ich nehme einfach auch. Chips, Süßigkeiten, Schokolade und so weiter. Das Heiß. Wirkt zuverlässig, ist aber für Hunde leider ungeeignet.
Ja.
Deswegen fragt die Miri. Mich würde interessieren, wie man unterernährte Hunde richtig peppelt, also Menge und Aufteilung der Ration. Bei Gewichtsabnahme sagt man ja, 1-2% weniger pro Woche. Gibt es denn für das kontrollierte Zunehmen auch so eine Daumenregel? Das ist ja auch wichtig für die Muskulatur.
Gut, also richtig peppeln. In der Regel ist es so, der erste Schritt wäre, dass du circa 20-30% mehr von der normalen Futtermenge, die das Tier brauchen würde, zusätzlich fütterst, um eine langsame Gewichtszunahme zu erreichen. Es gibt da jetzt nicht so eine strenge Faustregel wie beim Übergewicht, ja, dass es jetzt nicht zu schnell oder zu langsam gehen soll. Also ich kann mich auch an den Fall erinnern, das war eine ganz, ganz stark abgemagerte Bordeaux-Doggenhündin. Und ich hatte die Ratz, die ist jahrelang komplett falsch ernährt worden, also richtig schlimm. Und die hat dann eine gute, balancierte Ration gekriegt und hatte dann irgendwie, ich weiß es nicht, nach 2 Wochen schon 3 Kilo oder so. Und habe ich auch gedacht, so, ups, das ging, ne? Also ging vielleicht etwas schnell, aber das war in dem Fall jetzt kein Problem. Das heißt, jetzt so konkret, wie schnell sollen die Tiere zunehmen, hängt vielleicht auch davon, von der Situation ab. Also was ich immer empfehle, ist, dass man erstmal die Ration moderat anhebt, also irgendwas 20-30% mindestens, manchmal brauchst du auch 50% mehr. Und dass du dann nach einer Woche oder 10 Tagen deinen Hund wiegst und dann sollte eine Gewichtszunahme erreicht sein, dann kannst du auch sehen, wie viel hat er jetzt zugenommen und dann entscheiden, gehe ich ein bisschen, drossel ich ein bisschen oder muss ich noch ein bisschen dazu tun, weil das ist ja, das ist eines das, was du theoretisch ausrechnen kannst mit Zahlen und das andere ist, was dann tatsächlich wirklich, wirklich passiert. Aber ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass irgendwie eine zu schnelle Gewichtszunahme jetzt bei einem Hund, der jetzt nicht komplett abgemagert ist, sage ich jetzt mal, ein Problem gewesen wäre.
Könnte ich den auch mit Leckerli peppeln?
Theoretisch kannst du natürlich den auch mit Leckerli peppeln. Ja?
Also so meine Chips sozusagen.
Ja, ich meine, auch hier gilt natürlich, dass der Hund erstmal eine bedarfsgerechte Ration braucht, aber die kriegt er ja mit einer normalen Menge. Und das Zusätzliche ist ja dann das Extra sozusagen. Und da könntest du natürlich auch Leckerlis nehmen. Du musst halt immer aufpassen, dass er nicht vielleicht zu sehr auf den Geschmack kommt. Und hinterher dann, ja.
Enttäuscht
ist. Nein, aber das haben wir alles. Ja, Hunde, die dann ihr normales Futter auch nicht mehr wollen. Also,
aber der Entzug kommt nicht.
Nee. Leckerli-Entzug. So der Chips-Entzug. Nee. Genau. Nee, das nicht.
Okay.
Genau. Und vielleicht noch ein Hinweis, weil manchmal klappt das auch nicht mit der Zunahme. So richtig, wie man so will. Und das kann auch sein, wenn du jetzt also wie gesagt, es ist ganz unterschiedlich, wie viel Futter die Tiere manchmal brauchen. Manchmal sind es auch echt Mengen, wo du denkst, wow, ja, das ist echt ordentlich. Und dass es schlau ist, eine zusätzliche Mahlzeit einzubauen. Also wenn du jetzt einen Hund hast, der nur 2 Mahlzeiten am Tag kriegt und du tust da, ne, schätze mal, 150% obendrauf, ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Nicht, dass er es nicht fressen könnte, aber wir haben ja einen Schlauchkanal als Darm. Und es gibt ja auch nur eine gewisse Zeit, die zur Verdauung dann zur Verfügung steht und du hast eine Peristaltik und so weiter. Und wenn es dann zu viel auf einmal ist, dann reicht die Zeit vielleicht auch einfach nicht aus, um gut aufgenommen werden zu können vom Körper.
Also lieber öfter füttern dann?
In dem Falle, wenn das nicht funktioniert, ist meistens der heiße Tipp sozusagen tatsächlich einfach 1 oder 2 zusätzliche Zwischenmahlzeiten, also die normale Tagesmenge so zu belassen und das andere in der Extra-Mahlzeit, wenn man die Möglichkeit hat, ja, im Alltag. Und dann klappt das häufig, ja.
Tja, also wenn ich jetzt ein paar Pfund verlieren will, dann versuche ich einfach auf Pizza und Pasta zu verzichten. Ja, es heißt ja immer
Schoki noch, aber keine Pizza und Pasta.
Das heißt immer die bösen Kohlenhydrate.
Ach so.
Ist das für unsere Tiere, sind die Kohlenhydrate genauso schlimm? Das möchte die Katrin auch wissen. Als wir unseren Hund vor knapp 4 Jahren aufnahmen, haben wir fast ein Jahr versucht, ihn dicker zu füttern. Er kam aus dem Tierschutz und war stark untergewichtig. Erst als ich den Tipp bekam, ihm Kartoffeln zu kochen, um mehrmals täglich zu füttern, wie du gerade gesagt hast, ne?
Ach, guck,
ging es aufwärts. Sind Kohlenhydrate eine gute Idee bei Untergewicht? Wären auch Haferflocken eine gute Wahl gewesen? Mehr Hundefutter hat übrigens nicht zum Erfolg geführt.
Ja, spannend. Ist immer die Frage, was jetzt das Hundefutter war. Klassiker ist, der Tierschutzhund kommt hierher und soll dann erstmal das beste Futter geben, was man sich selber so vorstellen kann. Das ist dann auch gar nicht so selten die BARF-Ration, ja, weil das halt für viele auch immer noch als das Futter schlechthin dargestellt wurde. Das heißt, du hast eine sehr eiweißreiche Ration, eine sehr hochverdauliche Ration, was aber nicht unbedingt das ist, was die Tiere vorher zu fressen gekriegt haben. Du hast ja teilweise, sind Straßenhunde, die sich selber ihr Futter zusammensuchen und da sind sehr oft Kohlenhydrate dabei. Die kriegen ja nicht Fleisch dahin gelegt, ja, selten. Oder sie haben halt auch vielleicht in der Pflegestelle und im Tierschutz, weiß nicht, vielleicht von Futterspenden, ja, du hast ja auch häufiger Trockenfutter. Das heißt, sie sind das unter Umständen gar nicht so gut gewöhnt oder können das auch einfach nicht. Und tatsächlich beobachtet man da häufiger, dass diese Tiere dann auch damit, obwohl es mehr Kalorien sind, einfach nicht gut zunehmen. Kohlenhydrate, wir haben sie jetzt schon so ein bisschen in böse oder ich finde Kohlenhydrate gut, ja. Also ich meine, ich sage nur Chips.
Pizza und Pasta.
Ja. Pizza und Pasta, ja. Aber die sind natürlich auch sehr gut auch zum Zunehmen, ja, weil es einfach auch eine schnell verfügbare Energiequelle ist. Also Kohlenhydrate und Fett ist beides gut geeignet, um zuzunehmen. Du kannst theoretisch auch Fleisch nehmen, aber ich sag mal so, als Energielieferant nimmt der Körper viel lieber Kohlenhydrate oder auch Fett als jetzt Eiweiß. Eiweiß brauchst du eigentlich, um Muskeln aufzubauen und das willst du nicht unbedingt verbrennen, um daraus Energie zu gewinnen. Ja, das ist nicht die erste Instanz. Da ist auch die Energieausbeute tatsächlich nicht so gut wie bei Kohlenhydraten. Und wir hatten ja gerade vorher diese Frage mit dem schnellen Zunehmen, ja, weil das jetzt gerade im Kontext mit dem Tierschutz mir nochmal kam. Wenn man jetzt wirklich mangelernährte Tiere hat, die total wirklich vielleicht im Bereich abgemagert sind, ne? Weil ich vorhin gesagt habe, ist kein Problem. Man muss schon auf eine Sache aufpassen, wenn die Tiere sehr, sehr stark unterernährt sind, also mangelernährt sind oder auch lange gefastet haben vielleicht, unbeabsichtigterweise, dann darf man die auf keinen Fall zu schnell päppeln. Das könnte, also es gibt dieses Refeeding-Syndrom, nennt sich das, wenn halt nach so einer langen Fastenperiode oder Unterernährung einfach auf einen Schlag ganz viele ja, Nährstoffe kommen und auch Energie, dann kann das zu einer Elektrolytentgleisung also führen und die kann also gefährlich werden. Das heißt, in solchen Fällen kann ich euch, wenn ihr sowas habt oder solche Tiere vielleicht betreibt, da wirklich auch empfehlen, euch vorher schlau zu machen oder vielleicht auch mit dem Tierarzt dann zusammenzuarbeiten. Jetzt, genau, nicht, dass ich hier, ich möchte nämlich auch nicht zu Missverständnissen führen. Genau.
Ich habe nochmal da eine Frage konkret, jetzt nochmal Kohlenhydrate.
Ja.
Das hat mich jetzt ein bisschen schockiert, muss ich dir sagen, mit den Kartoffeln. Ich dachte immer, wenn ich Kartoffeln mit Magerquark, Schnittlauch esse, dann nehme ich ab.
Ach so, ja. Naja, es kommt, ja, du isst ja trotzdem was.
Ja, Kartoffeln mit.
Ja, aber ist ja eine gute Mahlzeit. Es ist jetzt sicherlich gerade.
Aber das heißt nicht, dass ich jetzt davon zunehme, oder?
Du nimmst nicht automatisch. Also du nimmst, okay, um das mal klarzustellen. Man nimmt nur dann zu, wenn du mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrennst. So. Und ob das dann Kartoffeln mit Quark sind oder was anderes. Also es gibt jetzt nicht, oh, ich esse jetzt eine Kartoffel. Ich meine, gefühlt ist das ja manchmal so, ne? Dass man sagt, es landet direkt auf der Hüfte oder über Nacht. Ja. Wie war das? Haben die Kalorien, sind die Tierchen, die über Nacht die Klamotten enger nähen? Oder irgendwie so gibt es doch da auch so einen Spruch. Das gibt es jetzt nicht. Und Kartoffeln sind genauso wie Kartoffeln sind genauso wie Haferflocken ein Kohlenhydrat. Lieferant und damit eine Energiequelle. Und dein Körper unterscheidet jetzt nicht, esse ich jetzt die Kartoffel oder es wäre das Gleiche, wenn du jetzt Haferflocken essen würdest.
Auf die Menge kommt es an.
Es kommt auf die Menge an.
Genau. Und sie hat ja auch nochmal gefragt, eben wären auch Haferflocken eine gute Wahl gewesen? Natürlich.
Ja. Also ich stehe ja eh total auf Haferflocken, weil sie so einfach zuzubereiten sind, nämlich einfach nur zum Futter dazu tun, vielleicht einweichen, Kartoffeln musst du vielleicht schälen und so weiter. Und sie sind leicht verdaulich, sie sind gesund, sie haben tolle Nährstoffe, sie haben Ballaststoffe auch noch für die Darmflora. Also ist schon grundsätzlich eine sehr gute Sache und sehr schmackhaft auch. Also, ja.
Bei den Junghunden ist es manchmal so eine Geschichte bei der schnellen Gewichtszunahme auch. Deswegen fragt die Miri auch nochmal. Speziell bei Hunden im Wachstum, wenn die so mager und unterernährt aussehen, kann es ja auch bedeuten, dass die zu schnell wachsen. Mhm. Ne? Das ist sehr knifflig.
Ja, ja.
Und noch mehr Kalorien obendrauf wären ja sogar fatal,
ja,
oder?
Absolut. Absolut, ist eine super Frage. Kann ich auch nochmal an unseren Welpen-Podcast vielleicht appellieren, euch den anzuhören. Also das Interessante ist, ein Hund im Wachstum, der steckt, das Programm ist ja, ich muss wachsen. Das heißt, der steckt das zu viel an Energie nicht in Fettreserven,
er wird nicht dick.
Wo die Natur es für vorgesehen. Das heißt, er wird nicht dick. Es gibt schon auch dicke Welpen, ja, gibt es natürlich auch. Wenn jetzt einer schreibt, ich habe meinen, gibt es auch. Aber primär wird er die Energie ins Wachstum stecken. Und je nach Rasse, Hund, Stadium, Gewicht, was weiß ich, können die dann teilweise echt mager aussehen. Ich mache das immer gerne in meinen Vorträgen. Ich habe so zwei Welpenfälle. Einer ist ein Golden Retriever und einer ist ein Ridgeback. Und vom Body Condition Score sieht der Ridgeback aus wie eine 4. Total schlank, schlaksig, super schlanke Taille, also eher untergewichtig. Und in dem Falle der Goldie, dem hat man sogar angesehen, der sieht eher aus wie eine 6 oder eine 7. Und interessanterweise haben diese beiden Hunde, die waren gleich alt, die waren etwas über 6, 7 Monate, hatten beide 7 Kilo Übergewicht. Also auch der Ridgeback-Junghund, der optisch wie eine 4 aussah, also etwas mager, hatte 7 Kilo Übergewicht.
Wahnsinn.
Weil du der Body Condition Score, der funktioniert nicht für Hunde im Wachstum. Aha. Der gilt nur für Tiere, die ausgewachsen sind. Für Hunde im Wachstum musst du für die Beurteilung des Gewichts musst du eine Wachstumskurve nehmen. Mhm. Könnt ihr bei uns auf der Seite euch runterladen. Das haben wir alles, stellen wir alles zur Verfügung. Und daran musst du dich orientieren. Beim Welpen wäre es, wie sie sagt, absolut richtig, total fatal nach der Optik zu gehen. Und das ist nämlich auch das, was häufig passiert. Die sehen dünn aus, dann mach mal deinen Hund. Oder halt auch gerne der Vergleich mit den Geschwistern. Ja, dann sind dann vielleicht gerne etwas moppeliger oder schneller gewachsen. Früher war das auch irgendwie wohl wichtig, also so historisch, dass Welpen eine gute Zunahme haben. Aber das ist für die Knochen, das ist eine totale Katastrophe.
Okay.
Ja.
Wichtige Faktor bei Untergewicht sind ja die Krankheiten.
Auch.
Ja, da
natürlich.
Haben wir, auch einige,
wir haben jetzt, genau. Wir haben
einige
jetzt,
Fragen dazu bekommen.
Ah, okay, ja.
Und zwar die Jessica und ihre Hündin Lotti schreibt, ich habe eine 2-jährige, knapp 3 Kilo schwere Affenpinscherhündin. Sie kämpft schon immer, Lotti, ja. Sie kämpft schon immer damit, ihr Gewicht zu halten und neigt zudem eher zu Verstopfung.
Aha.
Komisch, dass sie dann so dünn ist.
Interessant, also wir haben ja echt meistens die kleinen Hunde, muss man jetzt leider sagen, die meistens echt so dick sind.
Ja,
oder halt mäkelig sind. Oder irgendwie.
Okay. Da sie hin und wieder unter Sodbrennen und Nüchtern erbrechen leidet, bekommt sie selbstgekochtes Futter, Gemüse und so weiter, Muskelfleisch, ergänzt durch Novo Mineral Organics.
Organics,
okay. Aktuell hält sie als Fettquelle täglich einen Teelöffel Hanföl oder Borage-Öl.
Cool.
Omega-3-Öl und Butter.
Mhm.
Ach, die hat's gut. Die Butter mag sie sehr und verträgt sie auch gut. Ich füttere sie zu, da die Hähnchenbrust und das magere Rindfleisch zu wenig Kalorien liefern und ich schwer an andere geeignete Fettquellen herankomme. Mhm. Ich frage mich immer, jetzt muss ich mal unterbrechen, wieso man mageres Fleisch gibt, wenn der Hund untergewichtig ist.
Ja, das.
Was gäbe es denn als fettes Fleisch?
Also Rindfleisch bietet sich total gut an. Hackfleisch ist so das, was ich meistens am liebsten empfehle, weil du halt so gut rankommst. Wobei wir natürlich dank des BAFENs auch in den ganzen Futterläden halt super viele fette Sachen finden, die eigentlich fetter sind, als es deklariert ist sozusagen. Mhm. Also da muss man tatsächlich ein bisschen hingucken. Aber Rindfleisch, Lammfleisch, gibt es natürlich auch Fisch. Ja, Lachs ist auch recht fettreich, was du nehmen kannst, aber oder du nimmst halt Huhn mit Haut, ganz einfach.
Eben, und nicht mageres.
Ja, richtig. Und die Haut ist auch, also das Hühnerfett ist auch eigentlich ein super Fett, weil das ganz viel Linolsäure hat, also ist wieder für Fellglanz und so gut. Vertragen die Tiere. Du kannst auch ein Schweinefleisch nehmen, das müssen wir hier gar nicht ausklammern. Schwein hat natürlich ganz viele Teile, die auch fetter sind. Das ist auch was wir manchmal ganz gerne bei Nierenpatienten, wenn die so wirklich wenig Protein brauchen, dass wir da tatsächlich auch mit Schweinefleisch arbeiten. Musst du dann halt gekocht geben, aber das machen die Leute eigentlich eh. Das könntest du nehmen. Ich vermute, sie hat jetzt einige Öle aufgezählt. Ne, der Hund hat nur 3 Kilo und dann war das, ich glaube, 2 Teelöffel habe ich mitgezählt und Butter.
1 Teelöffel.
Ja, und war da nicht noch ein Pflanzenöl?
Omega-3-Öl und Butter.
Und Butter. Man kann so als Richtlinie, sagt man jetzt normal, so 1 Gramm Fett oder Öl pro Kilo Körpergewicht. Das heißt, bei so einem 3-Kilo-Hund wäre jetzt 1 Teelöffel so das grob über den Daumen gepeilt und unberücksichtigt, was der Hund sonst kriegt. Der kriegt jetzt mageres Fleisch, deswegen gleicht sie das damit gut aus. Aha. Also es ist schon schlau, dann da auch durchaus mehr Fett zu geben. Genau. Mhm. Ja.
Jetzt wollte ich aber nochmal wegen Krankheitsbild. Sie schreibt nämlich noch was. Und zwar, sie hat ein Blutbild machen lassen. Mhm. Und die Leberwerte liegen im oberen Bereich, ja.
Ja.
Das macht ihr große Sorgen, sagt sie.
Mhm.
Und sie fragt sich, was sie tun soll. Sie hat gelesen, dass man bei einer Leberdiät fettarm füttern soll. Das wäre jetzt dann wieder ins Gegenteil sozusagen. Ne?
Ja, und die Werte liegen im oberen Bereich, aber sie sind nicht drüber.
Nee.
Ja, also auch dann an der Stelle als erstes, bitte nicht, wie sagt man, schon übers Ziel zu früh hinausschießen.
Leberdiät.
Ja, es, Referenzwerte haben eine Daseinsberechtigung, auch die oberen. Das heißt, wenn die am oberen Bereich sind, aber innerhalb der Referenz, dann ist es nicht pathologisch, wenn der Hund ansonsten keine Symptome zeigt oder andere Auffälligkeiten hat, die auf eine Leberproblematik hindeuten. Ein Labor ist natürlich nur eines. Das heißt, man braucht auch hier nicht jetzt eine Leberdiät zu füttern. Ja, da würde ich wirklich empfehlen, lieber in 6 Wochen oder 3 Monaten, je nachdem, nochmal eine Blutkontrolle zu machen.
Nochmal die Werte checken.
Ja, die
einfach.
Leber hat sehr viele Aufgaben. Da können die Werte auch mal erhöht sein, einfach wegen Medikamenten vielleicht oder was weiß ich. Das kann vielleicht auch, keine Ahnung, irgendwie nur ein Antiparasitikum oder so gewesen sein. Ne? Also, dass man das eher erstmal monitort, bevor man jetzt schon anfängt, eine Leberdiät zu geben. Und die muss auch nicht fettarm sein. Also, ich weiß nicht, woher das kommt, dass Leberdiäten immer fettarm sein müssen.
Weil es Fettleber heißt.
Vielleicht, ja. Wobei die beim Hund gar nicht so oft vorkommt. Also, ich glaube, das ist auch vom Menschen wieder so rübergeschwappt, dass der Mensch mit einer Lebererkrankung halt sich fettarm ernährt, aber beim Tier ganz das Gegenteil. Da musst du proteinärmer füttern und deswegen nimmst du eher mehr Fett.
Das ist ja bei den Nieren auch so.
Richtig, ja, genau.
Genau.
Also wäre das da kein Problem.
Also sie muss nicht so viel Angst haben,
da
kurz
muss
gesagt.
Da muss sie keine Angst haben.
Nee. Lieber schauen, dass sie nicht weiter ins Untergewicht fällt.
Ja,
ne?
Und Fett ist auch nicht leberbelastend, das ist auch nicht nierenbelastend. Vielleicht probiert sie tatsächlich einen Teil von dem Hühnerfleisch oder vielleicht wirklich die Haut mal ein bisschen mit dazu zu geben, ob das
das
hilft.
Schmeckt der Lotti bestimmt.
Ja, ja, das auch.
Ja, du, manchmal ist das Kind bzw. der Welpe ja schon in den Brunnen gefallen.
Okay.
Wir gehen nochmal zu einem Welpenfall, auch ein Krankheitsfall, und zwar von der Konstanze. Mein Labrador-Mädchen hatte mit 4 Monaten heftige, wässrige Durchfälle. Mhm. Nachdem im Stuhl und beim Röntgen nichts gefunden wurde, bekam sie die Diagnose IBD. Was war das nochmal, Julia?
Das ist eine chronische Darmerkrankung. Mhm.
Zum Glück hat sich das nicht bewahrheitet. Sie verträgt heute mit 12 Monaten alles. Sie war damals aber sehr, sehr dünn und ist heute mit 22,7 Kilo immer noch schlank. Sie frisst viel, allerdings bin ich täglich circa 3 Stunden mit ihr laufen. Okay, ein gutes Sportprogramm.
Cool. Ja, super.
Ich mache mir Sorgen, ob das Untergewicht als Welpe Folgen hat, die ich ja jetzt noch nicht sehe, besonders im Knochenbau, Aufbau.
Okay.
Dann kommt noch was dazu. Ist aber mehr so ein Sidekick, glaube ich. Sie kratzt sich viel und hatte vor 3 Wochen Streptokokken im Ohr. Ich habe daraufhin eine Darmkur gemacht und gebe ihr getrocknete Sprotten für Omega-3. Kann ich sie zusätzlich noch unterstützen? Und damals während der Krankheitsphase bekam sie sowohl Antibiotika als auch Cortison.
Okay, ja genau. Also das Ohr, wie das jetzt mit dem damaligen Untergewicht, also dröseln wir es vielleicht mal auf. Es ist ein bisschen diffus, also ich hätte ein paar Rückfragen, sagen wir es mal so, aber es kann natürlich sein, wir haben ja auch vorhin über Wachstumskurven gesprochen, dass auch ein Junghund vielleicht mal krankheitsbedingt sich langsamer entwickelt. Das ist in der Regel nicht kritisch und das holen die Tiere auch auf. Also einen Welpen sollte man auch nicht jetzt stark peppeln, weil auch diese Sprünge im Wachstum oder in der Gewichtszunahme, wir müssen ja beim Welpen wirklich berücksichtigen, dass der auch die Knochen, also sein Gerüst, was ihn stärkt und hält, erst aufbauen muss. Und das ist ja noch nicht fertig zementiert, wenn man das so sagen darf.
Aber jetzt ist hier schon ein Junghund mit 12
Richtig.
Monaten.
Das heißt, das, was jetzt, also was damals war, gerade wenn der eher leichter war als zu schwer, würde ich nicht davon ausgehen, dass das ein Problem gemacht hat. Also umgekehrt ist es häufiger so, und da gibt es auch Studien, dass man wirklich weiß, wenn die Hunde im ersten Lebensjahr zu schnell gewachsen sind, also auch zu schwer waren für die Gelenke, dass die ein deutlich höheres Risiko haben, auch Arthrose zu kriegen an Ellbogen, Hüfte und wo auch immer, also an verschiedenen Stellen. Das heißt, ein Untergewicht ist da eher unkritisch zu sehen, und so wie das jetzt klingt, ich meine auch Kinder, ja, also jeder kann mal krank werden und dann braucht er auch Medikamente unter Umständen, ja, und die haben dann auch ihre Daseinsberechtigung, sag ich mal, du gibst ja nicht zum Spaß, verschreibst du ja nicht Cortison oder Antibiotika, und das ist dann damals, ja, und die erfüllen dann hoffentlich das, was sie erfüllen sollen, und werden auch natürlich verstoffwechselt und dann war's das sozusagen. Also man kann jetzt auch nicht rückschließen, dass vielleicht, weil der Hund, das machen wir ja auch nicht, ich meine, ich habe vor ein paar Jahren auch, ich hatte eine schlimme Halsentzündung, musste ich auch Antibiotika nehmen, war ich nicht begeistert, aber ging, führte kein Weg dran vorbei. Da würde ich mich jetzt heute auch nicht fragen,
ob nachdem das ich auch immer noch Folgen hat, ja.
Ob das jetzt noch Folgen, aber das wird beim Tier tatsächlich manchmal so, ich weiß nicht, ob die Leute sich da vielleicht zu viele Sorgen machen.
Also ich kann mir vorstellen, man, sie ist ja recht sportlich unterwegs mit 3 Stunden täglich,
das ist super,
dass sie das einfach in Shape hält, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ist auch die Frage, wie sie jetzt aussieht, weil das, was damals war, sag ich mal, war damals. Und wenn sie jetzt einen gesunden Lifestyle hat, eine gute Fütterung, auch das mit dem Ohr, das kann passieren. Labradore, vielleicht war sie, ich weiß nicht, ob sie schwimmen war, also die, die gerne ins Wasser gehen, haben häufiger auch mal Ohrprobleme oder wenn du Fell im Ohr hast oder, das hat jetzt nicht wirklich was mit Untergewicht zu tun und da irgendwie was mit Omega-3 zu geben, macht auch Sinn. Darmkur, weiß jetzt nicht, ob das wegen dem Ohr, würde
ich, das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Nicht so. Aber vielleicht hat der Hund auch tatsächlich Medikamente. Wir rätseln. Manu, wir rätseln. Lass uns aufhören zu rätseln. Liebe Konstanze, ich hoffe, es hilft dir, die Antwort. Und wir haben doch bestimmt noch was im Gepäck, oder?
Ja, also nicht nur Junghunde können Probleme mit Untergewicht haben, im Alter. Also sagt zumindest meine 93-jährige Nachbarin, das schmeckt alles nicht mehr so gut. Okay. Und bei den Katzen wird das ja oft zum Problem, weil die sind ja eh schon meistens ihr Leben lang mäkelig und dann im Alter mögen sie nur noch das Süßchen.
Ja.
Und deshalb kommt hier unser erster Katzenfall von der Sabine. Ich habe einen Kater, fast 16 Jahre. Gewicht früher vermutlich circa 5,5 bis 6 Kilo, inzwischen wiegt er nur noch 4,5 Kilo.
Oh. Okay, das ist viel für einen.
Er ist wirklich sehr mager, deshalb haben wir auch Ultraschall gemacht, weil der Verdacht bestand wegen Nierentumor.
Oh, okay.
Ist aber anscheinend nicht bestätigt worden. Er frisst für mein Empfinden sehr wenig, höchstens 1,5, so kleine Beutelchen, Tendenz weniger. Ich habe auch bei Napfcheck kürzlich einen Beratungstermin gehabt, aber leider mag er selbst gekochtes Futter nicht fressen. Er hat jahrelang Nierendiät bekommen aufgrund beginnender CNI. Damit waren die Blutwerte immer sehr gut. Und jetzt kommt es wie bei meiner auch. Jetzt leckt er nur noch die Soße und lässt den Rest liegen.
Bei deiner Katze, nicht bei deiner Nachbarin, gell?
Nein. Wobei.
Ja.
Wenn ich ihm allerdings Lachsfilet gebe, frisst er gut. Hunger hat er also sehr wohl. Mischen klappt nicht, Erwärmen klappt nicht, Konsistenz ändern klappt nicht.
Okay.
Und Alter. Topper wie Hühnerleberpulver klappt nicht.
Auch nicht, okay.
Teste mich gleichzeitig durch die Fressnapfregale. Ja. Was soll ich tun? Ich bin verzweifelt.
Okay.
Aber seine Werte sind alle gut.
Okay.
Gut. Wenn er halt nur nicht weiter abnehmen würde, das ist das große Problem.
Ja, also tatsächlich ist es bei Katzen so, dass die, wenn die älter werden, dass die Verdauungsleistung runtergeht. Das ist ein Unterschied zum Hund. Beim Hund haben wir eher das Problem, dass man aufpassen muss, dass die älteren Tiere nicht dicker werden. Bei den Katzen ist es eher andersrum. Die haben die Tendenz eher abzunehmen, weil die Verdauungsleistung nachlässt. Das heißt, ältere Katzen brauchen eher ein gut hochschmackhaftes, also das, was die Katze mag, und auch ein energiedichtes und auch gut verdauliches Futter in erster Linie. Die Katzen dazu zu motivieren, mehr zu fressen, ist manchmal nicht so leicht. Ja? Ich meine, man sollte dann vielleicht in dem Falle, würde ich empfehlen, da häufiger kleine Portionen anzubieten, um zu schauen, ob die Katze das annimmt oder nicht. Ja, auch hier vielleicht mit Trockenfutter ein bisschen arbeiten, was sehr kaloriendicht ist, wenn es die Katze mag. Sie hatte ja erwähnt, dass Lachsfilet gerne gefressen wird. Es gibt aber auch im Handel tatsächlich, gerade für Katzen, so viel, auch so frische Beutel und Döschen. Gut, die sind tatsächlich recht teuer, aber mit Lachsfilet. Aber das wäre natürlich eine gute Sache. Und mit dem Selbstgekochten ist immer das Problem. Also das ist diese alten Katzen und die dann noch irgendwie 1000 Erkrankungen haben. Und dann denkst du dir, oh Gott, hoffentlich frisst sie selbstgekochtes. Muss man natürlich immer ausprobieren. Daher auch immer mein Rat, wenn ihr euch eine Katze anschafft, bietet der gerne immer mal unterschiedliche Sachen an, um tatsächlich herauszufinden, also es ist wirklich ein Try and Error, was die Katze mag. Manche mögen dann vielleicht Fleisch, manche mögen es roh. Könnte sie vielleicht probieren, einen Rinderhack zum Beispiel, was man jetzt als Mensch auch essen könnte, zu testen. Das wären all solche Sachen. Und
im Zweifel würde ich sagen, einfach nachgeben und nur noch Lachsfilets servieren.
Im Zweifel, ja. Oder halt wirklich auch mit Fett. Also es gibt Sahne. Ja, viele Katzen mögen gerne Sahne, Butter, vielleicht auch flüssig. Also das kann man auf jeden Fall probieren. Das wäre jetzt auch bei der Niere mit Verdacht. Ich weiß jetzt nicht, wissen wir nicht, ob sich das bestätigt hat. Wäre auch absolut nicht kontraproduktiv. Also das kann man, Fett geht sozusagen da immer. Und diese Gewichtsabnahme, da würde ich gerne eine Sache dazu sagen, auch einfach prophylaktisch. Man weiß, dass bei Katzen eine Gewichtsabnahme tatsächlich ein früher Indikator ist für eine chronische Erkrankung. Deswegen, ich sage ja immer wiegen, 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 dass man immer das auf dem Schirm hat. Nimmt mein Tier ab, nimmt mein Tier zu, und bei Katzen, die abnehmen, also man sollte sowieso immer einmal im Jahr ein Check-up machen beim Tierarzt, aber da kann eine Erkrankung dahinter stecken. Da gibt es sogar Studien zu, die das gezeigt haben, dass die Tiere 1 bis 2 Jahre, bevor sie verstorben sind, schon eine Gewichtsabnahme gezeigt. Das ist ein total unspezifisches Symptom, das würdest du nie merken. Ja? Und bei einer Katze siehst du es auch nicht und du fühlst es auch nicht unbedingt. Und es ist schleichend, das heißt, du spürst es auch nicht, wenn du sie kraulst. Deswegen ist es da echt wichtig, auch die regelmäßig zu wiegen. Ja?
Alte Katzen, das ist wirklich so ein Fall für sich. Und es ist auch, unterscheidet sich, wie du schon gesagt hast, total von den Hunden. Die brauchen einfach mehr. Die brauchen einfach mehr und werden einfach immer schwieriger.
Ich hatte ja auch eine alte Katze, über 19 geworden.
Ja.
Das war auch nicht.
Nee, muss man wirklich gut drauf achten, dass die nicht ins Untergewicht rutschen.
Ja, und dann Peppeln, Schlecksnack.
Einfach alles, was sie lieben,
was
erlaubt ist.
Genau,
die haben es gut. Aber kommen wir nochmal zu den Hunden. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in so einem Mehrhundehaushalt schwierig ist, wenn einer zunehmen und der andere abnehmen muss. Ja.
Also Mehrhundhaushalt ist spannend. Da kannst du dir auch oft den Futterneid zunutze machen, wenn einer weniger frisst als die anderen. Mhm. Aber schieß mal los, was da das Problem ist.
Sternenstaub. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, weiblich oder männlich schreibt. Der Hund meines Sohnes, ich glaube, es ist eine Mutter. Ein 10-jähriger Chihuahua bekommt gutes Futter und ist seit Jahren untergewichtig. Er ist nur Haut und Knochen, oh je. Echt? Durch das längere Fell sieht man es nicht. Aha. Ihm scheint es aber gut zu gehen. Wir haben ihn ein paar Monate in Pflege für eine Woche und würden ihn gerne päppeln. Wir haben aber einen 9-jährigen Bolonka und das ist alles soweit okay, aber sie sollen in dieser Zeit zusammen das gleiche Futter bekommen. Für Bolle wird selbst gekocht mit Supplement. Wie werden wir aber beiden Hunden gerecht?
Ah, okay, also quasi, dass der eine zunimmt, aber der andere seine Figur hält bei gleicher Fütterung.
Genau.
Aha. Tricky. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Chihuahua einen guten Appetit hat, also dass der auf jeden Fall gerne frisst. Wir wissen nicht, wie untergewichtig er ist. Also ungewöhnlich, wir haben echt die dicken Chihuahuas. Tatsächlich. Im Chihuahua braucht auch nicht viel, braucht wirklich nicht viel Kalorien. Aber gut, wie werden Sie dem gerecht? Ich würde vorschlagen, den Chihuahua einfach von dem Selbstgekochten noch eine zusätzliche Mahlzeit zu geben, während der andere vielleicht im Garten ist oder zum Spazieren geht oder dass da jetzt nicht vielleicht Futterneid auftritt oder so.
Ganz schlimm.
Man könnte natürlich auch die Portion von dem Chihuahua noch ein bisschen peppen. Vorausgesetzt, der verträgt alles gut, also dass man da vielleicht wirklich ein paar kalorische Sachen reinmacht, also ein bisschen fetteres Fleisch oder was wir vorhin schon bei der Katze hatten, vielleicht ein bisschen Sahne oder Sahnequark, ja, ginge auch, dass man das noch zusätzlich dazu tut oder vielleicht tatsächlich einen halben Teelöffel Öl und dann hat man keinen zusätzlichen Aufwand, keine andere Ration, es wird auch keine Nährstoffzusammensetzung verändert, wenn man da einfach ein bisschen was Fetteres dazu tut. Das würde ich probieren oder eben zu gleichen Anteilen einfach etwas mehr, die eingangs besprochenen 20-30%. Dass der jetzt auch nicht da explodiert.
Guter Tipp, heimlich noch was dazu.
Das habe nicht ich gesagt.
Ein ähnliches Problem, das hat die Saskia. Mhm. Sie hat ebenfalls einen Mehrhundehaushalt und dazu noch eine sehr spezielle Rasse, nämlich die gehören zur Gruppe der Windhunde.
Ah.
Sie schreibt, ich habe 3 Galgos. Mhm. Die wiegen so zwischen 20 und 23 Kilo, die ich täglich frisch bekoche. Cool. Jeder Hund bekommt etwa 750 Gramm pro Tag auf 2 Mahlzeiten aufgeteilt. Mhm. Aufgebaut aus ungefähr 45-50% Protein, tierisch-pflanzlich gemischt, etwa 25% Kohlenhydrate, 25% Gemüse und dann alle möglichen Ergänzungen, noch so Öle und Vitamin D und so. Okay. 2 von den Schätzchen haben damit sehr schön zugenommen und halten ihr Gewicht stabil. Mhm. Nur der muskulöseste von ihnen, der Salty, will trotz gleicher bzw. minimal mehr Futtermenge einfach nicht zunehmen.
Okay.
Laborwerte sind alle okay.
Ja.
Kacki, wunderschön.
Super.
Welche Stellschrauben würden Sie empfehlen, wenn ein einzelner Hund gezielt zunehmen soll. Mhm. Hm, das hast du eigentlich gerade schon ganz gut erklärt.
Ja, aber weißt du, was mir hier noch aufgefallen ist? Weil sie hat gesagt, das ist der muskulöseste von allen.
Ja, ist mir auch aufgefallen.
Ja, weil das, was Kalorien verbraucht, sind die Muskeln.
Ja.
Das heißt, der hat wahrscheinlich, obwohl die alle eine ähnliche Gewichtsklasse haben, einen höheren Bedarf, weil er einfach muskulöser ist. Also wird der wahrscheinlich von Haus aus etwas mehr benötigen. Also hier sind wir wieder beim Thema, vielleicht ist das so ein Unterschätzungsding. Also gib einfach ein bisschen dem tatsächlich ein bisschen mehr als den anderen. Ganz genau, ganz einfach. Das wäre jetzt hier mein ganz einfacher.
Oder wie du auch gesagt hast, schon ein bisschen mehr Fett und Öl rein oder so
genau.
In seinen
Napf. Ja, wenn das denn geht, genau. Also muss man gar nicht alles groß ändern, einfach ein bisschen mehr. Mhm. Der könnte auch eine zusätzliche Mahlzeit, also gerade auch so Windhunde und so weiter, die sind ja auch so Kohlenhydratverbrenner, das ist ja super. Vielleicht kann sie dem einfach eine Mahlzeit aus, ich sage jetzt mal Sahnequark, Banane, Haferflocken zusätzlich, noch einen Löffel Öl dazu, so lange bis er sein Gewicht hat. Und wenn der jetzt nur nicht zunimmt, dann scheint die Menge, die er jetzt hat, ausreichend zu sein. Dann kann man einfach die extra Mahlzeit wieder wegnehmen. So würde ich es angehen. Mhm. Ganz, ganz einfach und pragmatisch, gar nicht zu kompliziert. Genau.
Mhm. Jetzt sind die Windhunde natürlich wirklich speziell. Also da denkt man ja optisch schon oft, ups, da sieht man ja die Rippen.
Die dürfen schlecht.
Aber das ist ja rassetypisch,
ja.
Gell?
Ja, absolut.
Genau. Die haben einfach weniger Körperfett als andere Rassen.
Ja, genau.
Wir haben hier noch zwei Greyhound-Halterinnen. Mhm. Das sind ja auch Windhunde.
Ja.
Die Lisa, die schreibt, ich habe einen Greyhound, der gerne 1 bis 2 Kilo zunehmen dürfte, jedoch ohnehin schon sehr viel Futter bekommt. Die Frage ist, wie viel ist zu viel? Wie kann man eine Gewichtszunahme am besten erreichen?
Ja, das ist natürlich jetzt auch eine Frage ins Blaue. Da fehlen mir jetzt alle relevanten Infos, die ich brauche, um das zu bewerten.
Wie viel ist wie viel?
Na, vor allem, was für Futter? Ihr Lieben, ihr sagt immer, mein Hund kriegt Futter, aber ich muss wissen, was? Ist es Nassfutter? Ist es Barf? Sind es Kohlenhydrate? Bei Windhunden allgemein ist es gerne so, also die können Kohlenhydrate echt gut ab. Ja, und das ist großartig für die. Also die brauchen wirklich ein kohlenhydratreiches Futter. Und wenn man da Fleisch ergänzt, ja, ich gebe eine Dose dazu oder so, dann funktioniert das oft nicht. Die sind echte Verbrenner für Kohlenhydrate. Mhm. Also das wäre das, was
hast
ich
ja
bei...
Hast du gesagt, Banane, Sahne, alles rein.
Gut, Sahne ist jetzt wieder Fett, aber gerade bei so Windhunden ist echt so eine Kohlenhydratmahlzeit oder einfach grundsätzlich ein kohlenhydratreiches Futter, was Trockenfutter jetzt per se schon mal wäre, aber das wissen wir jetzt nicht, wirklich eine gute Sache.
Also der darf auch Pasta essen.
Auf jeden Fall. Gerne dann auch von mir aus mit Öl noch dazu oder so. Aber ja, das würde ich hier auf jeden Fall probieren. Und dann vielleicht auch einfach wieder mit extra Mahlzeiten. Mhm. Ja.
Dann würde ich gleich noch die nächste Greyhound-Hündin hinterher schieben und zwar Moin. Die Patricia, ich glaube, die ist aus dem
Nordlicht.
Norden. Nordlicht. Willkommen. Ich habe eine 2,5 Jahre alte Greyhound-Hündin. Die immer mal wieder so Phasen hat, in denen sie ganz schlecht frisst. Dann brate ich ihr was oder ich koche, ich versuche Dosenfutter oder hochwertiges Trockenfutter. Mhm. Ach, aber in der Zeit frisst sie dann oft nur ein Drittel der Nahrung, die sie bräuchte, um leistungsfähig zu sein und gut auszusehen. Mhm. Habt ihr ein paar Vorschläge, was ich noch machen kann, damit die Nahrung für sie irgendwie interessanter ist?
Ja gut, das machen die manchmal, ne? Das ist auch so eine Windhundgeschichte teilweise, dass die da mal phasenweise schlechter fressen. Gut, also was manchmal hilft, dass man die erinnert, dass es Fressen gibt. Also dass
mit Gong.
Übrigens. Und
mit Briefchen der Glocke, schreiben. Das war doch der Pavlosche Hund irgendwie.
Brieftaufe, ja. Nein, dass man denen etwas Hochschmackhaftes gibt, wo sie total drauf abfahren, also jetzt ein Leckerli. Und wenn dann was im Magen ist, kann das manchmal dazu führen, dass sie, Futter, okay, stimmt, ja, ich fress mal. Also, dass du einfach dafür sorgst, dass die was in den Magen bekommen, egal wie so ungefähr, um dann sie zu motivieren zu fressen. Das kann man probieren. Bei manchen funktioniert das.
Beobachtest du das in der Praxis bei Windhunden?
Ja, ab und zu schon. Aha. Ich habe auch eine gute Bekannte und eine sehr liebe Kollegin, die ist Windhund-Expertin. Der tausche ich mich manchmal auch über solche Sachen aus. Also, die Windhunde scheinen auch eine Klasse für sich zu sein, sage ich jetzt mal. Aber auch bei anderen Hunden kann das manchmal sein, dass die... Du hast auch manchmal Situationen, dass die, ich meine, warum frisst ein Hund nicht? Mäkeliges Fressen, da müssen wir mal eine extra Folge drüber machen. Mhm. Ist auch ein Riesenthema, da gibt es zig Unterschiede. Aber ja, wie gesagt, bei den, das würde mir jetzt hier anfallen. Ansonsten ist es natürlich immer hilfreich, ein Futter schmackhaft zu machen. Aber die Frage ist halt, warum frisst jetzt diese Hündin nicht? Sind es irgendwelche hormonellen Hintergründe oder keine Ahnung? Also es scheint ja nicht unbedingt an der Schmackhaftigkeit zu liegen.
Nee, weil sie brät ja auch irgendwie.
Ja, also wenn du schon den Heiligen Gral irgendwie sozusagen gibst und es nicht fruchtet, dann scheint die Schmackhaftigkeit hier nicht das Problem zu sein. Ja, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht die Umgebung ist, da haben wir jetzt wieder wenig Informationen, oder vielleicht ist es tatsächlich einfach dieses windhundspezifische Ding.
Vielleicht sind es Hormone, vielleicht ist es der Zyklus. Vielleicht.
Fressen, ja.
Wie sieht es denn mit Nahrungsergänzungen eigentlich aus? Gibt es da auch was im Programm?
Zum Zunehmen,
ja.
Das Peppel. Nein, also wir haben natürlich Öle im Sortiment, wir haben Kartoffelflocken im Sortiment, wir haben eine Haferflockenmischung im Sortiment, ja, aber ja, also sowas haben wir natürlich, aber jetzt den Peppelsack, den haben wir nicht, aber den braucht man glaube ich auch nicht, das kann man sich gut zusammenstellen.
Genau, außer die Öle, die hast du gesagt, ja, da kann man mal eine extra Portion dazugeben.
Immer,
ne?
Ja, ja, das geht.
Ja.
Da tut es aber ehrlich gesagt auch ein normales Öl aus dem Supermarkt. Also wir haben ja mehr so Ölmischungen, ja, speziell da Hintergedanke, ja, besonders gesund sozusagen. Da kannst du aber auch einfach, wenn es zum Peppeln ist, jetzt wirklich auch ein normales Öl aus dem Handel nehmen oder was du halt eh zum Kochen. Da kannst du auch, das kannst auch das Olivenöl sein, was sonst jetzt keinen besonderen Mehrwert hat im Sinne der Versorgung mit Essen.
Also davon darf ich nicht so viel benutzen in der Pfanne oder im Salat?
Du, doch. Es geht ja, ich sag nur, okay. Olivenöl ist jetzt für den Hund eigentlich nicht wirklich spannend, weil es keine essentiellen Fettsäuren hat für den Hund. Deswegen sage ich, Olivenöl macht jetzt eigentlich wenig Sinn. Mhm. Aber wenn es jetzt zum Zunehmen geht, kannst du natürlich auch, weil wir ja oft mit Olivenöl kochen, unterstelle ich jetzt einfach mal, ich auch, dass man auch das dann gerne, wenn es jetzt nur für die Zunahme ist, natürlich, dann das würde absolut ausreichen.
Wir machen nochmal einen Sprung zu den Krankheiten. Da ist es beim Peppeln manchmal halt nicht so einfach, weil einfach der Appetit bei den Patientinnen und Patienten fehlt. Ne? Und bei den Tieren ist es ganz genauso. Die Annette, die hat so einen Fall. Ich kämpfe bei meiner Junghündin Wischler knapp 2 Jahre schon immer um jedes Gramm. Sie ist extrem dünn. Jede Rippe, jeder Knochen ist sichtbar. Jetzt hat sie auch noch eine Pankreasinsuffizienz.
Ah, nee, aber kann ich da direkt einhaken, weil das ist jetzt schon ein Sonderfall.
Okay.
Ja? Weil Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, ist dafür verantwortlich, die Verdauungsenzyme zu bilden. Und bei einer Insuffizienz, also einer Unterfunktion, geht das nicht mehr. Das heißt, der Hund frisst zwar, hat aber keine Möglichkeit, das Futter zu verdauen. Das heißt, die Tiere setzen typischerweise große Kotmengen ab, nehmen ab, haben Heißhunger, weil der Körper schon ein Signal gibt, hey, hallo, kannst du bitte mal was essen? Aber es funktioniert nicht. Das heißt, bei solchen Patienten ist eine Ersatztherapie von diesen Enzymen das Nonplusultra. Also die brauchen unbedingt Enzyme. Das ist einer dieser speziellen Untergewichtsfälle, wo du auch so eine Betreuung wie von uns, sag ich mal, total Sinn macht, weil du kannst einen Fehler machen mit der Enzymgabe, das Futter kann ungünstig zusammengesetzt sein, etc. pp. Aber ja, das muss man direkt mal kurz erklären, vielleicht was eine Pankreasinsuffizienz ist. Genau.
Also mit den Enzymen, das fand ich jetzt schon mal ganz wichtig. Das schreibt sie auch, sie gibt ihr Enzyme und ist auch ganz gut eingestellt, der Kot ist fest und so weiter.
Gibt sie Pulver, gibt sie Kapseln, hat sie das?
Kapseln hat sie geschrieben.
Okay, gut. Okay.
Und sie hält ihr Gewicht auch, aber es ist halt immer noch wenig, das Gewicht. Okay. Ne? Sie bekommt seit 3 Monaten eine Kochration auf 4 Mahlzeiten verteilt. Insgesamt 1 Kilo weißen Reis oder Kartoffeln, 300 Gramm magere Pute, Rindfleischdose, 4 Teelöffel MCT-Öl, 3 Teelöffel Omega-6-3-Öl sowie Mineralzusatz und das Enteral mit Vitamin B12. Und dann kriegt sie noch Trockenfutter obendrauf, 150-200 Gramm, was sie sehr gern mag. Sie liebt ihr Futter, frisst alles auf und nimmt trotzdem nicht zu.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, das ist wahrscheinlich, hat das mit den Enzymen zu tun, aber kriegt sie ja auch.
Ja.
Dann die doppelte Menge Nassfutter plus Kartoffeln und Reis kriegt sie. Was könnte ich denn noch probieren? Wäre ein fettigeres Fleisch vielleicht noch besser? Das ist ja mein Geheimtipp.
Ja, also das ist der Kandidat für eine Ernährungsberatung, wo man vieles von diesen ganzen Fragen klären sollte. Ich habe das jetzt, weil ich es echt spannend finde, normalerweise mache ich das nicht, aber ich habe jetzt diese Futtermengen, du hattest mir das vorab geschickt, mal in meinen Rechner eingegeben, weil es immer die Frage ist, ist das wirklich so viel, was ich gebe? Ja, weil es kann viel erscheinen, aber vielleicht sind es gar nicht so viel Kalorien. Und ich wollte jetzt einfach mal eine Aufnahme machen. Und bei einem Hund mit so einem Vorbericht ist es tatsächlich auch, kann das sein, wenn ich jetzt, kannst du anhand der Kalorienmenge auch ein bisschen einschätzen, wo vielleicht das Problem liegt? Weil bei den Pankreaspatienten ist häufig auch ein Problem, dass die Enzyme vielleicht zu wenig sind. Sie gibt Kapseln, wir wissen nicht, ob die geöffnet werden oder nicht. Das ist auch so, es gibt so Stolpersteine, so, wo du, oder Fallen, wo du rein tappen kannst. Ja? Die Enzymmenge sollte auf die Futtermenge dosiert werden und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich, hat es mich selber auch tatsächlich, konnte ich es mir nicht verkneifen, diese Kalorienmenge mal auszurechnen. Ich gebe dir total recht, Manu, magere Pute macht hier eigentlich keinen Sinn. MCT-Öl ist hier auch ein Hinweis. Ich vermute, sie hat Angst, zu viel Fett zu geben, um die Bauchspeicheldrüse
zu schonen.
Schonen. Mm-hmm. Ist aber in dem Fall, ich sage es jetzt einfach mal, ist nicht böse gemeint, es macht keinen Sinn, denn in dem Moment, wo du Enzyme gibst, und Enzyme sind auch Lipasen dabei, also Fettspalten der Enzyme, kannst du auch fettreich geben. Und gerade weil die Tiere ja zunehmen müssen und eh schon ein Verdauungsproblem haben, macht es total Sinn, ein es muss jetzt nicht ein super fettes Futter sein, wie bei einer Nierendiät, aber einen guten Fettgehalt zu haben. Das klingt nicht so. Es klingt so, als hätten wir 3 Teelöffel Öl bei dem Hund, ist nicht viel, wir haben mageres Fleisch. Das MCT-Öl kann man zur Energieversorgung geben, 4 Teelöffel. Aber rein von dem, was ich jetzt lese, vermute ich im Vorfeld schon mal, dass es nicht so fettreich ist. Und tatsächlich zeigt die Rationsberechnung, ich habe das jetzt mal grob überschlagen, dass der Fettanteil dieser Ration im Schnitt unter 15% liegt. Also ich komme auf circa 11. Das heißt, das ist mager. Und das ist jetzt kontraproduktiv für ein Tier, das zunehmen muss. Da kannst du über 20% bis hin zu 30 gehen, hast dann halt auch nicht so ein großes Futtervolumen, was bei solchen Kandidaten auch wichtig ist. Dass sie 4 Mahlzeiten gibt, ist schon mal gut. Von der Kalorienmenge komme ich auf über 2000 Kalorien, rechnerisch, die sie frisst. Brauchen würden, ja? Tut sie. Im Durchschnitt würde ein Hund dieser Größe 1100 brauchen. Also das heißt, sie gibt schon die doppelte Futtermenge. Deswegen habe ich jetzt als Ernährungstierärztin den Verdacht, dass hier bei der Enzymgabe etwas noch nicht optimal eingestellt ist.
Gut. Interessant.
Genau, sehr spannend. Also so kann man es auch mal aufdröseln. Aber wir haben ja oft einfach fehlende Infos von den Fragen, was nicht schlimm ist. Aber hier hat es mich jetzt selber interessiert und weil die Futtermengen genau angegeben waren, konnte ich das einigermaßen abschätzen.
Also sie bekommt mehr als eigentlich für sie der Bedarf wäre.
Und zwar deutlich mehr. Ja. Und ich würde eigentlich, also wenn sie jetzt bei mir Patientin wäre sozusagen und sie nimmt mit dieser hohen Menge nicht genug zu, dann würde ich jetzt ganz stark die Enzymgabe hinterfragen, die Zubereitung, Einwirkzeit, solche Sachen.
Jetzt würde mich noch interessieren, du hast die Kapseln erwähnt. Soll man das besser aufmachen?
Unbedingt.
Ist es verdaulicher?
Du musst es, genau, wissen wir jetzt leider nicht, aber sie muss es unbedingt öffnen, weil die Enzyme müssen mit dem Futter wirken. Du kannst es auch vorverdauen und so weiter und so fort. Wir haben ja auch einen Podcast mal gemacht über Pankreas speziell. Ja, vielleicht magst du dir den ja nochmal anhören. Vielleicht sind da noch ein paar Infos für dich drin, die vielleicht schon ausreichen. Aber genau, also das sind so die klassischen Fehler, die passieren können. Und ich finde, dass diese Kalorienmenge, wenn es so ist, wie wir es jetzt aus den Angaben haben, zu hoch ist dafür, dass es so schlecht zu funktionieren scheint. Also irgendwo ist da noch was falsch. Und ich vermute, sehr stark sind die Enzyme.
Ja. Also könnte man auch jetzt den Tierarzt oder jetzt lieber eine Ernährungsberatung einschalten?
Da würde ich jetzt eher wirklich eine Ernährungsberatung einschalten, am besten eine tierärztliche, weil du dann einfach auch das ganze Hintergrundwissen hast, um hier genau zu schauen, was wird wo, wie, in welchen Mengen zubereitet. Genau.
Tja, für Annette und Popi ist es natürlich alles ein Problem. Auch wenn ich manchmal davon träume, ich könnte einfach alles essen. Da könnte ja so ein Bandwurm manchmal ganz behilflich sein. Da muss ich immer dran denken. Parasiten können ja auch ein Problem sein bei Untergewicht. Ne?
Ja, tatsächlich. Also haben wir auch ab und zu solche Fälle, die überraschenderweise dann in der Ernährungsberatung landen, weil eben Untergewicht, ne, man weiß nicht, warum, wieso, weshalb. Und Wurmkuren sind ja auch nicht, freuen sich nicht gerade allgemeiner Beliebtheit, ja, weil man immer liest, das wäre ja alles so schlimm für die Darmflora, was übrigens nicht stimmt. Und wenn ein Wurm eingezogen ist, dann zieht der nur aus, wenn du ihm die Tür ganz klar zeigst, da braucht es wirklich eine Wurmkur. Und wir haben solche Fälle auch gehabt. Manchmal,
mit Bandwurm?
Ja, also mit Würmern allgemein, die wirklich, es können auch Spulwürmer oder so sein, die wirklich mitgegessen haben, wo wir es auch teilweise erst im zweiten Schritt erfahren haben. Wir fragen Sachen immer ab, auch mit Wurmkuren oder so weiter. Aber manchmal gibt es dann auch biologische Wurmkuren, ich nenne es jetzt mal so. Ja.
Bernsteinkette.
Ja. Schweifhaare. Also wenn du wüsstest, was alles an, ja, versucht wird oder geglaubt wird. Und dann haben wir Tiere, die zunehmen müssten. Das ist jetzt wie vorhin mit dem Pankreas, mit der Doppelte. Da muss eigentlich was passieren und die es trotzdem nicht tun. Und wenn du aber weißt, das Futter ist schon optimiert, irgendwo muss was anderes sein. Und dann tauchen manchmal doch Parasiten auf. Dann heißt es, ah ja, nee, ich habe ja nur eine Kotprobe abgegeben, die war negativ. Und das ist nicht hundertprozentig. Also selbst bei einer negativen Kotprobe, also keine Parasiten laut Labor, aber trotzdem einem passenden Vorbericht plus der Hund oder die Katze hat schon lange keine Wurmkur gekriegt, keine richtige, sage ich jetzt mal, dann musst du eine Wurmkur geben. Und da haben wir Fälle gehabt und komischerweise, schwupps, dann ging das Gewicht hoch.
Da müssen wir jetzt nämlich beim letzten Fall aufpassen, denn angeblich hat Verenas Hund keine Parasiten und trotzdem Riesenprobleme. Also,
Ach so.
Ja, okay. Wenn du schon sagst, es ist nicht immer hieb- und stichfest so ein Ergebnis.
Ja, nee, es ist definitiv nicht. Ist auch bekannt. Ist auch.
Sie schreibt, hallo liebe Julia, mein Husky, männlich, kastriert, 9 Jahre jung, hat in den letzten Jahren stark abgenommen. Er hatte einige Krankheiten und fast täglich Magenprobleme, der arme Kerl. Kein Medikament hat geholfen, der Tierarzt hat 4 verschiedene probiert. Am Ende hat nur geholfen Ulmenrinde und eine Futterumstellung. Bin von Zucchini und Karotte auf Kürbis umgestiegen. Und lass die Kräuter weg. Jetzt geht's ihm wieder gut. Er hatte Appetit und bekommt inzwischen morgens gekochtes 650 Gramm, mittags 108 Gramm Trockenfutter für die Bauchspeicheldrüse und abends.
Also wahrscheinlich fettarmes.
Abends nochmal 650 Gramm, aber ich bekomme sein Gewicht nicht hoch. Er hat keine Parasiten, sagt sie. Und kackt zweimal täglich. Er hatte ursprünglich 30 Kilo, war dann auf 25 Kilo und ich versuche ihn wieder auf 28 zu bekommen.
Okay.
Ach ja, gibt es etwas Fettarmes? Warum? Ach, wegen der Bauchspeicheldrüse. Da ist irgendwas mit der Bauchspeicheldrüse.
Oder wegen dem Magen vielleicht?
Naja, sie sagt ja Trockenfutter für Bauchspeicheldrüse. Gibt es etwas Fettarmes, wodurch ich ihn wieder hochbekomme?
Mehr Futter. Oder vielleicht Enzyme dazugeben, das hatten wir ja vorhin auch, dass, welcher Fall war denn das, wo die Enzyme noch zusätzlich gegeben wird, ohne dass der Hund eine Erkrankung hatte, das ist nämlich auch eine Möglichkeit, was man versuchen kann, dadurch sozusagen die Verdauungsleistung zu erhöhen. Aber ich habe jetzt hier das gleiche Interesse wie vorhin, weil das klingt viel. Irgendwie,
ich finde schon, 650 Gramm am Morgen, 650 Gramm am Abend und dann noch Trockenfutter mittags.
Genau, und wir haben ja auch genau angegeben bekommen, das hast du mir ja geschickt, was sie insgesamt kocht. Mhm. Ja, sie kocht ja was, also nimmt Wasser und Kürbis und Kartoffeln, Heidelbeeren, zwei Taschen Reis, fettarmes Fleisch, Äpfel und so weiter. Und ich weiß jetzt hier leider auch nicht, ne, bei 2 Tassen Reis, ist es roher Reis, ist es gekochter Reis. Ich habe jetzt einfach mal spekuliert, was sie meinen könnte und habe dieses Rezept genommen und bin davon ausgegangen, dass das nicht die Tagesmenge ist, sondern dass sie von diesem Rezept jeweils morgens und abends 650 Gramm gibt und habe auch hier eine Rationsberechnung versucht, einfach weil ich es spannend fand und wir jetzt hier ungefähre Mengen hatten. Denn hier ist es nämlich tatsächlich anders wie bei dem Hund vorhin mit der Pankreasinsuffizienz. Da komme ich rechnerisch mit einem Low-Fat-Trockenfutter, gehe ich jetzt davon aus, die 108 Gramm plus 1300 Gramm gekochtes mit diesen Zusammensetzungen, komme ich auf eine Kalorienmenge von 1400. Und ein Hund dieser Gewichtsklasse würde im Durchschnitt benötigen 1200.
Also ist er drüber, 200 Gramm,
aber 200 Kalorien. 200 Kalorien, aber das ist minimal. Ja, gut, er ist jetzt etwas älter. Schlittenhunde brauchen manchmal nicht so viel Kalorien wie andere Hunde, weil die auch recht vom Fell her und so weiter und nicht so einen hohen Energiebedarf teilweise haben. Kann man jetzt wieder spekulieren. Aber es erschlägt mich jetzt noch nicht, dass der Hund jetzt die doppelte Menge kriegt und trotzdem nicht zunimmt. Also stellt sich hier tatsächlich mir die Frage, ob es möglicherweise nicht die ausreichende Menge ist, um eine Zunahme zu erreichen. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, 20-30% mindestens dazu, wenn nicht 50%. Ja? Also wenn man es langsam angehen möchte, dann würde ich jetzt hier sagen, und das kann man ja ganz gut machen, 20-30% mehr.
Nochmal drauf.
Nochmal drauf, vielleicht noch eine extra Mahlzeit. Das Trockenfutter ist sicherlich auch recht kaloriendicht. Ja? Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen zu dem anderen Futter ergänzen. Es darf ja durchaus gemischt werden. Und wenn das nicht reicht, wirklich 50% dazu. Was wir nicht wissen, hat der Hund ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse? Und wenn ja, welches? Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt die Insuffizienz, das wäre ganz klar, aber das springt mich jetzt hier noch nicht an. Weil da hätte ich jetzt wirklich, wirklich, wirklich viel mehr gekriegt. Wenn der Hund allerdings dieses ganze Rezept am Tag kriegen würde, dann ist es was anderes. Also auch hier fehlen konkretere Infos. Auch hier wäre wahrscheinlich eine Beratung vielleicht hilfreich insofern, um einfach das mal zu entschlüsseln, wirklich eine gute Bestandsaufnahme zu haben und dann wirklich zielgerichtet schauen zu können, was können wir am besten ergänzen, wenn der Hund eine Pankreatitis hatte, also eine Entzündung oder vielleicht sogar eine chronische Entzündung.
Sie schreibt nur mehrere Krankheiten irgendwie, ne?
Ja, ja, weil dann ist zu viel, also wir wissen jetzt nicht genau, warum hier offensichtlich, die Ration ist, ich habe sie auch ausgerechnet, hat 7% Fett im Durchschnitt, wenn ich es richtig eingeschätzt habe, das wäre super mager, würde ich fast vermuten, der Hund hat eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, aber ein bisschen mehr Fett würde trotzdem gehen. Vielleicht würden auch hier Enzyme helfen. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber das ist sehr individuell, das kann man jetzt schwierig pauschalisieren.
Naja, ich würde sagen, also so eine Ernährungsberatung ist schon mal so eine Grundlage einfach, gerade bei so komplizierten Fällen.
Es gibt viele Fälle, wo sich das anbietet. Ja. Und tatsächlich würde ich auch gerne mal über das Thema sprechen, weil ich finde, hier sieht man jetzt auch, welche Infos manchmal gebraucht werden, dass es sehr individuell ist, dass du verschiedene Ansätze hast. Also ich hoffe zumindest, dass man das so ein bisschen auch im Laufe unserer Folgen erkennt. Und es gibt sehr viele verschiedene Arten der Ernährungsberatung. Es ist kein geschützter Begriff. Das heißt, du hast einen sehr unterschiedlichen fachlichen Background bei den Sachen. Und wir merken auch manchmal, dass vielleicht die Tierhalter gar nicht genau eine Vorstellung haben, wann macht eine Ernährungsberatung Sinn, wie läuft denn die eigentlich ab, was unterscheidet jetzt mich als Fachtierärztin von meinem Haustierarzt. Jeder Tierarzt hat eine Prüfung gehabt in Tierernährung, also ein Grundlagenwissen. Was unterscheidet mich vielleicht von einer Ernährungsberaterin, die eine Online-Ausbildung gemacht hat, aber kein Tiermedizin studiert hat oder so. Ich würde da total gern mal drüber sprechen. Deswegen fände ich super, wenn wir eine Folge dazu machen könnten und ihr mir einfach vielleicht Fragen schickt, Erfahrungen in dem Kontext, was ist das eigentlich? Also rund um das Thema.
Aber mehr generell. Also ich glaube, wir können jetzt nicht einzeln auf jeden Fall eine Ernährungsberatung machen.
Nein, danke,
ich
genau.
Sagen, ja.
Also nein, das wäre auch tatsächlich, Fragen. Da würde ich in Teufelsküche kommen, weil es wäre auch verboten. Ja, ich muss ja als Tierarzt nämlich an die Gebührenordnung.
Also mehr so generelle Sachen. Wäre mein Hund ein Kandidat dafür?
Also
oder
ich habe so wie jetzt hier, ne? Also die letzten beiden Fälle, ich will es auch niemandem aufreden, wäre etwas, wo ich sagen würde, da macht es Sinn. Also wenn ich jetzt einfach nur 5 Minuten hier diesen Vorbericht gehört hätte, hätte ich gesagt, du, da würde ich doch wirklich mal das wirklich ausrechnen, wirklich mal genauer schauen. Auch bei den ganzen angesprochenen gesundheitlichen Problemen will ich wissen, aus welcher Richtung kommt es, um dann, was zielgerichtet ist, ist einen Plan zu erstellen. Es muss ja auch nicht immer eine Futterumstellung sein. Manchmal ist es ja nur, ne, wie fütter ich? Also es ist so vielfältig einfach. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich habe die Erfahrung gemacht, oder was unterscheidet das? Oder auch gerne Mythen, ja? Ich höre ja immer gerne, Tierärzte haben alle keine Ahnung von Tierernährung oder Tierärzte empfehlen immer nur Trockenfutter, weil sie von der Industrie Geld dafür kriegen, solche Sachen. Also ihr könnt einfach mal frei von der Leber weg alle Fragen, die ihr zum Thema Ernährungsberatung für Tiere habt, uns zuschicken. Und das würde mich voll freuen, dann reden wir mal darüber. Mal was ein bisschen outside the box, ja, mal was ganz anderes. Genau.
Genau. Und schickt die Fragen wie immer an.
Genau, in info@napfcheck.de, unsere E-Mail oder auch gerne über unseren Facebook- oder Instagram-Kanal. Immer her damit. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank für die ganzen tollen Fragen. Und dann sage ich ciao, tschüss, servus.
Und baba.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Napfcheck. Die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.